Alle leise, wir machen Quatsch.
Schön, dass ihr da seid bei Hi Baby.
Der Podcast für mehr Balance in besonderen Familien.
Frage der Mama Hühnerscheiße.
Hühnerscheiße.
Frechdachs.
Hallo, so schön, dass ihr zuhört beim Hi Baby Podcast. Eurem Podcast für Familienleben jenseits der Norm. Und ich wünsche mir immer, dass der Hi Baby Podcast so eine kleine Bubble ist für Eltern, die einfach einen besonders herausfordernden Familienalltag haben, dass ihr euch in diesem Podcast komplett gesehen und verstanden fühlt, dass dieser Podcast auch so ein bisschen ein Safe Space für euch ist, wo es keine Tabus gibt, wo wir ganz ehrlich und offen untereinander, miteinander über die Höhen und Tiefen dieses besonderen Familienalltags sprechen können. Und es geht heute auch um ein super sensibles Thema, finde ich. Es ist ein Thema, das sich schon so oft so viele von euch gewünscht haben. Und ich bin immer wieder mal auf die Paarbeziehung im Podcast schon eingegangen, gibt es einige Folgen dazu. Ich habe auch schon 2 Folgen über Freundschaften gemacht und wie die sich im Laufe der Zeit verändern. Und doch habe ich mich bisher immer so ein bisschen elegant um so eine All-Over-Beziehungs-Podcast-Folge gedrückt. Also was passiert eigentlich mit unseren Beziehungen, wenn wir Eltern von besonderen Kindern werden oder sind? Und ich meine damit wirklich Beziehungen allumfassend, also die Paarbeziehung, die freundschaftlichen Beziehungen und auch die familiären Beziehungen. Und ich finde, das ist ein so sensibles Thema, weil das ganz viele sehr schmerzhaft auch trifft, ne? Also das ist ja jetzt nicht sowas, wo man sagt, schade, dass ich jetzt vielleicht keine abenteuerlichen Campingurlaubs mehr machen kann, weil ich mir das eigentlich immer so sehr gewünscht habe, mit meinen Kindern campen zu gehen. Und jetzt haben wir so einen ganz anderen Familienalltag. Jetzt ist das irgendwie gerade nicht machbar. Das ist schade, das finde ich auch selbst schade. Und gleichzeitig finde ich, wenn so Beziehungen an dem besonderen Familienalltag kaputt gehen, dann ist es nochmal eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Tragweite. Das ist mit super viel Schmerz verbunden, auch bei mir. Und ich habe mich lange nicht getraut, darüber so offen und ehrlich auch zu sprechen, weil es diese Menschen ja auch noch gibt. Und dann ist es auch schwierig, finde ich, die richtigen Worte zu finden. Und ich habe dann aber ja den Mut gefasst, das in meinem Buch tatsächlich als eigenständiges Kapitel noch einzubauen. Also in meinem neuen Buch Anders glücklich gibt es ein komplettes Kapitel über Beziehungen. Das heißt Beziehungen, wenn sich alles ändert. Und das war mir, also das fiel mir einfacher, das in Worte zu schreiben, also das niederzuschreiben, als das so ins Mikrofon einzusprechen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt wo es geschrieben ist, jetzt gehe ich da auch mutig voran und spreche da mal im Podcast drüber, über dieses Thema, was das bei mir alles ausgelöst hat, wie ich damit umgegangen bin, was ich vielleicht auch für Feedback, für Rückmeldungen, für Positives wie Negatives erfahren habe. Und ich weiß eben auch, wie präsent und wie groß dieses Thema bei ganz vielen von euch ist und wie oft ihr euch das auch schon von mir im Podcast gewünscht habt. Deswegen, here we go. Und wie immer gibt es zu Beginn den gemeinsamen Check-in, bevor wir in das Thema reinspringen, weil das so wichtig ist, dass wir uns immer wieder mal kleine Inseln der Zentrierung und der eigenen Wertschätzung gönnen. Also wenn du möchtest und du kennst das hier schon im Podcast, dann schließ gerne deine Augen und wenn nicht, kannst du das auch easy peasy mit offenen Augen machen und einfach so vielleicht so ein bisschen deine Schutzmembran um dich herum aufbauen und sagen, hey, ich spalte mich jetzt mal kurz von der Umwelt ab. Ich fahre all meine Antennen, die normalerweise 24/7 nach außen gerichtet sind, in Daueralarmbereitschaft für alle möglichen Krisenherde um mich herum. Ich gönne mir das jetzt, die mal kurz einzufahren und bei mir zu sein. Ich kenne das ja oft, dass wenn ich so einen Podcast höre, genau in so einem Moment dann irgendein Kind schreit, Mama! Und dann darfst du da sagen, hey, mein Kind ist jetzt gerade in diesem Moment mein größter Lehrer, meine größte Lehrerin und gib mir die Aufgabe, wie kann ich das jetzt in diesem wuseligen Alltag trotzdem schaffen, mit mir verbunden zu sein. Und wenn es dir möglich ist, dann konzentriere dich mal auf deinen Herzschlag und auf dein Herz, auf dieses mysteriöse Organ. Ist ja irgendwie so viel mehr ist wie ein Organ. Wenn du magst, wenn es dir hilft, kannst du gerne eine Hand an dein Herz tun und einfach mal wahrnehmen, schlägt das Herz gerade schnell, langsam, stark? Spürst du es gut? Oder bist du gerade so am Suchen, wo ist eigentlich mein Herzschlag? Alles ist vollkommen in Ordnung. Verbinde dich gerne mit deiner Atmung und verfolge mal den Weg, den die Luft durch deine Nasenlöcher nimmt. Bis runter in deine Lungen. Füll die Lungen mal mit Sauerstoff. Und dann verfolg den Weg wieder, wie er ganz natürlich aus den Lungen hinausgeht, durch die Luftröhre, aus den Nasenlöchern wieder raus in den Raum. Wenn du magst, kannst du mit jeder Einatmung still zu dir sagen, ich bin. Ja, du bist, ich bin, wir sind alle da. Und manchmal finde ich das so einen krassen Gedanken, mir vorzustellen, dass wir alle dieselbe Luft einatmen. Ja, die Luft, die ich jetzt gerade einatme, in wie vielen Menschen war die schon davor? Und wir sind eigentlich alle miteinander verbunden. Wir sehen das nur oft nicht, weil es eben unsichtbar ist. Und verbind dich mal in Gedanken mit deinen Kindern, mit deinem Kind. Falls es einen Partner gibt, eine Partnerin, gerne auch mit dieser Person. Schick denen jetzt in diesem Moment mal eine ordentliche Portion Liebe. Und dann schickst du mindestens dieselbe Menge an Liebe, aber gerne auch die doppelte an dich selbst. Oh Gott, da fällt mir dieser super schmalzige Satz ein. Liebe ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn wir es teilen. Aber ist doch so, ist einfach geil, oder? Ich finde das so schön. Da hat man ein Kind und denkt sich, oh Gott, ne, wie kann ich ein Geschwisterkind jemals so sehr lieben wie dieses erste Kind? Wie ist das machbar? Ich habe mir damals tatsächlich, ihr könnt es euch nicht vorstellen, oder ja, vielleicht könnt ihr es euch doch vorstellen. Ich habe eine Katze, einen Kater, der ist 13 Jahre ist er alt. Und als ich schwanger war mit meinem Sohn, also mit meinem ersten Kind, habe ich echt gedacht, wow, wie werde ich das hinkriegen, dass ich mein Kind so sehr liebe wie meinen Kater? Ich muss so drüber lachen, es war so, ja, ich konnte mir das damals nicht vorstellen, ich habe diese Katze so unfassbar geliebt. Natürlich, es ist ein völlig neues Level, aber wie schön ist das? Ist diese Liebe einfach so, ne? Das ist unendlich, so viel da. Das ist so schön, da mal wieder reinzuspüren und auch mal wieder die Prioritäten gerade rücken. Was ist eigentlich gerade wichtig? Um was geht es mir hier im Leben? Wozu will ich diese kostbare Zeit auf der Erde nutzen? Und du darfst gerne in dieser schönen Verbindung noch ein bisschen bleiben und auch wie es hier Usus ist, Tradition im Hi Baby Podcast, erzähle ich dir kurz, wie ich da bin, damit du weißt, wie ich heute diese Podcast-Folge aufnehme, warum ich vielleicht so in der Stimmung bin oder in der Stimmung. Ich finde das immer so ein schönes Hintergrundwissen, wenn man weiß, wie der Tag der anderen Person war. Ich habe heute mal die ganzen Kommentare auf den diversen Plattformen für mein Buch durchgelesen, also Rezensionen und Feedback. Und ich habe das so, also mir nichts, dir nichts, aufgemacht. Meine Lektorin hat mir geschrieben, gemeint, oh wow, Isa, du hast schon so viel Feedback, das ist richtig toll und das ist ja auch so ermutigend zu lesen. Und dann habe ich mir da auch mal gedacht, okay, komm, jetzt will ich das wirklich auch mal alles lesen. Und ich habe ja davor auch schon immer wieder reingeguckt, aber das war so nicht in Verbindung, ne? Das war so abgespalten, so als ich Beifahrerin im Auto war, mal kurz so zwischen Tür und Angel, mal kurz durchgelesen. Und dann habe ich die Rezensionen heute gelesen und es hat mich echt zerbröselt. Es gab zwei Rezensionen, die mich ganz besonders ins Herz getroffen haben, wo ich einfach sofort auf Knopfdruck angefangen habe zu heulen. Rotz und Wasser. Es war super emotional. Also wow. Es ist super emotional gewesen. Und so bin ich gerade hier. Das war so das einschneidende Erlebnis meines Morgens, das danach auch alles so beeinflusst hat. Ja, total dankbar, nochmal total ehrfürchtig auch. Ich finde das einfach so krass, dass Menschen, du, die jetzt oder der jetzt gerade diesen Podcast hört, eventuell mein Buch bei sich in der Wohnung hat. Und das Buch ist ja wirklich auch meine Seele. So, das ist all mein Wissen, all mein Herz habe ich in dieses Buch gepackt. Und unter anderem schreibe ich da eben auch über Beziehungen. Und da springen wir jetzt mal rein. Beziehungen verändern sich ja immer. Also das ist ja immer im Wandel. Und weil du entwickelst dich, die andere Person entwickelt sich. Wenn man Glück hat, entwickelt man sich in dieselbe Richtung. Wenn man Pech hat, in die andere Richtung, in die entgegengesetzte. Und wir haben im Leben ja auch so viele verschiedene Beziehungen. Wir haben die Beziehung zu unseren Eltern. Die erste wichtige Beziehung ist die zur Mama. Und dann zum Papa, also ja, hoffentlich in Zukunft auch dann immer mehr gleichgestellt. Mama, Papa direkt am Anfang gemeinsam, dann eventuell Geschwisterkinder. Dann kommen die ersten Freundschaften dazu, irgendwann die erste große Liebe, wie sagt man, romantische Beziehungen, genau. Dann hat man vielleicht auch ja, Beziehungen zu Tieren, Haustieren, zu den eigenen Kindern. Und so vielschichtig, wie diese Beziehungen sind und in so einer dauerhaften Veränderung, wie sie sind, sind sie eben auch so labil auf Veränderung. Und ein Kind ist ja immer eine riesengroße Veränderung. Und ich habe mal diesen Satz gelesen, mit jedem Kind, das eine Frau bekommt, also es war jetzt wirklich, ging es um die Mutter, verliert sie im Schnitt eine enge Freundin. Das fand ich, ich habe das vor Jahren gelesen, nagelt mich bitte nicht darauf fest. Ich habe das da damals gelesen und es hat mich total getroffen und mich total traurig gemacht. Und ich denke, wenn du jedes Kind verändert dich, also stellt dein Leben einmal auf den Kopf eigentlich, ne? Kann man mal so sagen, komplett. Und wenn du dann auch noch ein besonderes Kind hast, dann kannst du das eigentlich mal 3 nehmen, finde ich. Hoch 3. Diese Veränderung hoch 3. Du bist nicht mehr der Mensch, der du davor warst. Du hast enormen Schlafmangel, du bist eingebunden, dein Alltag dreht sich plötzlich zu 95, 98, 99, je nachdem, wie alt das Kind ist, Prozent um dieses Kind. Und du hast weniger Zeit, du hast weniger mentale Kapazität. Freundschaften sind da vielleicht erstmal besonders sensibel darauf. Also zumindest war es bei mir so. Das Erste, was ich gemerkt habe in diesen Beziehungen an Veränderung, war in den freundschaftlichen Beziehungen. Ich hatte Freundinnen, die sich total vor den Kopf gestoßen gefühlt haben. Die meinten, hey Isa, ich erkenne dich gar nicht mehr wieder. Du hast gar keine Zeit mehr. Du meldest dich irgendwie gar nicht mehr bei mir. Ich schreibe dir eine WhatsApp und da kommt einfach 5 Tage lang keine Antwort. Ja, das war früher anders. Ich war früher ständig in Kontakt mit meinen engsten Freundinnen und ich war immer erreichbar und ich hatte immer ein offenes Ohr für die. Und dann bin ich Mama geworden und wir hatten ein Schreibaby, das eine Regulationsstörung hatte. Ich hatte den Schlafmangel des Todes. Ich war völlig fertig mit der Welt und ich war die erste im Freundeskreis, die ein Kind bekommen hat. Na, hurra, oder? Und das war für viele schwierig. Und für mich war das natürlich genauso schwierig. Ich habe dann auch versucht so, hey, ich hätte jetzt Zeit zum Telefonieren. Es ist 14 Uhr an einem Dienstag. Alle meine Freundinnen haben gearbeitet damals. Ne? Also wenn die auch keine eigenen Kinder haben, ist es ja auch nochmal ein völlig anderer Rhythmus. Die arbeiten den Tag über und haben dann abends Zeit, wenn du komatös im Bett liegst. Oder die wollen sich dann am Wochenende mit dir treffen, wo du dann aber endlich mal auch Family Time haben kannst und mit dem Partner oder der Partnerin und dem Kind zusammen irgendwie gemeinsam auch Erlebnisse schaffen möchtest. Also das ist schon mal so das Erste, diese große Irritation. Und dann gibt es, glaube ich, einfach so Menschen, die, mit denen schaffst du es, darüber zu sprechen. Und da auch so mein Impuls an euch, öffnet euch diesen Menschen gegenüber. Wenn die euch wirklich wichtig sind, dann seid ehrlich zu denen, sprecht das ehrlich an. Das ist oft, da ist eine Hürde, da hat man auch Angst davor, es erfordert Mut. Dann denen zu sagen, hey, ich weiß, ich bin gerade keine gute Freundin und es liegt daran, dass es mir gerade so und so und so geht. Und ich glaube, das ist so dieses Empathie-Fördernde, wenn man sagt, wie es einem gerade geht und dass es nichts Persönliches ist und dass sie das einfach nicht so nachvollziehen können. Und es ist ja das Perfide, ist ja, wenn man am Anfang dieser Elternreise steht und vielleicht noch gar nicht weiß, dass das eigene Kind aus der Norm fällt, dann und die anderen Freundinnen haben vielleicht Kinder und können das überhaupt nicht nachvollziehen, wie intensiv das bei dir ist. Und auch da kann man dann einfach diesen Menschen mal den Hinweis geben und sagen, hey, ja, es ist ja jedes Kind individuell. Und wenn dein Kind in der Nacht 10 Stunden am Stück durchschläft, hey, mega für dich, super cool für dich. Bei mir sieht es völlig anders aus und deswegen bin ich auch so erschöpft. Also, dass ihr wirklich versucht, das den Leuten zu erklären. Ich habe ganz oft gedacht, wieso checken die das nicht, ey, es ist doch völlig... Ist doch völlig offensichtlich, dass ich nicht mehr kann, dass ich am Limit bin. Ne, so sind halt nun mal Babys. Und ich habe erst viel, viel später gecheckt, dass es bei uns einfach eine komplett andere Hausnummer war, wie bei meinen ganzen Freundinnen. Und für mich war auch eins der schmerzhaftesten Erlebnisse, und das habe ich auch im Buch ziemlich früh dann in diesem Kapitel nochmal niedergeschrieben, dass eine meiner besten Freundinnen nach 10 Monaten Mutterschaft mir die Freundschaft gekündigt hat. Und wir waren davor 14 Jahre sehr eng befreundet. Und sie hat mir einfach eine unfassbar lange, sehr anklagende WhatsApp-Nachricht geschrieben, hat dann auch am Ende gesagt, sie wünscht sich, dass ich mich nicht bei ihr melde, weil sie das nicht packt, emotional mit mir darüber zu sprechen und sich vielleicht auch meine Argumente anzuhören oder auch meine Vorwürfe an sie wiederum. Das packt sie nicht, das tut ihr leid. Sie weiß, dass es eine Schwäche von ihr ist. Und dann hat sie mich blockiert. Und das war's. Das war für mich wirklich, in dem Moment habe ich gedacht, ich bin im freien Fall. So, wow, es ist eh schon gerade so hart und es ist eh schon so anstrengend. Und ich bin eh schon so labil und fragil und hatte so das Gefühl, boah, ein harter Schlag und ich breche in 1000 Teile und das war ein ganz schön harter Schlag damals. Und es war auch nicht der einzige. Es gab auch diesen Moment, wo ich während der Elternzeit irgendwann so im Wohnzimmer saß mit meinem Kind auf der Krabbeldecke und mir klar wurde, dass mein Handy seit Tagen still ist. Keine WhatsApp, kein Anruf, nichts. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wow, oh krass, die haben mich abgeschrieben jetzt. Also die haben sich lange wahrscheinlich bemüht und immer wieder noch versucht, die Isa zu mobilisieren, die sie kannten, die sie kennen, die sie lieben. Und jetzt haben die aufgegeben. Und wenn du dann so mitkriegst, ja, da hat jetzt die eine Freundin Geburtstag und du schreibst und die hat jedes Jahr immer eingeladen und plötzlich lädt sie nicht mehr ein. Oder die hat dich die letzten 3 Jahre, als du Mama warst, oder 4 Jahre eingeladen und du hast die letzten 4 Jahre abgesagt, weil es einfach vom Energielevel her nicht ging. Und dann kommt irgendwann keine Einladung mehr. Und das sind so diese Sachen, ich kann das auf der einen Seite total verstehen, dass Menschen ja auch irgendwann sagen, hey gut, ich lasse es jetzt gut sein, ich gebe es jetzt auf. Und gleichzeitig dieser Impuls, gebt uns nicht auf, gebt uns nicht auf, seid weiter für uns da. Wir machen das nicht aus böser Absicht, wir machen das nicht, weil wir euch plötzlich doof finden. Wir machen das, weil wir gerade keine Kapazitäten haben, weil wir so krass selber strugglen. Und ich habe in meinem Buch, also ich mache das jetzt so, dass ich, also hier für die Podcast-Folge, mache ich zuerst die Freundschaften, dann mache ich die Beziehungen und dann mache ich die Familie, die familiären Beziehungen, weil so war es bei mir chronologisch. Im Buch habe ich bei jedem Thema, in jedem Unterkapitel auch Elternstimmen eingebunden. Und habe dann immer ein paar dann auch abgedruckt im Buch. Also ich habe immer Umfragen zu den Themen gemacht auf Instagram und habe dann da ein paar davon abgedruckt. Und ich wollte euch ein paar vorlesen, ein paar Elternstimmen zum Thema Freundschaften. Eine von euch hat gesagt, ich habe inzwischen wenig gute Freundschaften und viele Bekanntschaften. Eine andere schreibt, die Freundschaften mit kinderlosen Paaren und neurotypischen Familien sind schwierig. Dafür sind neue Freundschaften aus dem neurodivergenten Spektrum dazugekommen. Eine andere schreibt, ich habe den Kontakt zu einer guten Freundin mit neurotypischen Kindern abgebrochen, weil sie zu oft schräg geschaut hat. Und noch eine von euch schreibt, sehr viele Freundschaften sind leider zerbrochen. Ich habe gar keine Kapazitäten mehr für Freundschaften, bin aber eine tolle WhatsApp-Freundin geworden, schreibt noch eine andere von euch. Und ich glaube, das ist schon eine ziemlich gute Zusammenfassung von dem, ne? So, ja, Freundschaften zerbrechen. Und gleichzeitig hätte ich mir vor diesen 3 Jahren damals, als ich diese Studie da gelesen habe, wo es heißt, ja, mit jeder Geburt eines Kindes zerbricht eine gute Freundschaft, das fand ich so defizitär und so negativ, denn im Nachhinein muss ich sagen, es war einfach ein Wandel, es war eine Umstrukturierung und es gab diese Phase, ja, in der ich sehr einsam war, was Freundschaften angeht, mich sehr alleine gefühlt habe. Es sind einige gute Freundinnen geblieben und dann, also wirklich wenige, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, und dann sind aber wirklich sehr, sehr langsam und dennoch kontinuierlich neue Freundschaften dazugekommen. Und das war dann auch irgendwie so ein Ausprobieren. Ich war immer offen für neue Menschen in den ganzen Krabbelgruppen, in den ganzen, in den Kitas, Kindergärten. Da lernst du dann ja auch neue Leute kennen, wenn du dann mit den Kindern irgendwelche Hobbys machst und da in Gruppen drin bist und so weiter. Und dann habe ich einfach jahrelang immer wieder mal ausprobiert, mich auf neue Leute eingelassen. Mit den einen hat es sofort gefunkt und man hat gemerkt, hey, man ist voll auf demselben Vibe. Und mit anderen hast du dich irgendwie 2-3 Mal getroffen und dann gemerkt, oh nee, irgendwie doch gar nicht. Dann gibt es diese Freundinnen, die findest du mega sympathisch, aber eure Kinder kommen überhaupt nicht miteinander klar. Und gerade bei uns jetzt auch mit unserem Sohn, der im Autismus-Spektrum ist, habe ich irgendwann für mich beschlossen, ich trenne das. Also ich habe Freundschaften und Mama sein relativ heftig getrennt. Ich mache keine Playdates, weil das funktioniert bei uns einfach nicht. Das interessiert meinen Sohn nicht, vielleicht noch nicht, whatever. Und ich gucke einfach, dass ich mit den Menschen mich connecte, die ich sympathisch finde. Und wenn die bei meinem Sohn gerade irgendwie also auch ihre Kinder in der Klasse meines Sohnes haben, super, dann passt es ja. Und wenn nicht, dann halt auch nicht. Und ich habe dann, es gab eine Zeit, da habe ich das total verzweifelt versucht, ne, so Freundschaften zu finden, Mamas zu finden, die auch zu denselben Zeiten Zeit haben wie ich. Und dann gab es Zeiten, da habe ich das alles auch so völlig frustriert losgelassen, mir gedacht, boah, ich habe mich so reingehängt, dass das funktioniert und irgendwie klappt es nicht und es kostet so viel Energie und irgendwie ist doch niemand für mich da. Und habe dann, als wir hier umgezogen sind vor ein paar Jahren, habe ich mir wirklich vorgenommen, ich forciere jetzt hier gar nichts mehr. Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Ich habe gerade eh keine Kapazität für groß für Freundschaften. Und die Menschen, die zu uns passen, die kommen dann schon. Und ich habe mich einfach auch so, ich habe mich mit Strukturen und Menschen und auch Hobbys so, ich habe das so gemacht, wie es mir gut tut. Also ich bin dann auch in Yogakurse gegangen oder in einen Frauenkreis, der einmal im Monat hier ist. Und dann habe ich automatisch Frauen getroffen, die ähnlich ticken wie ich. Und dann hat sich das auch ganz langsam und ganz natürlich entwickelt, dass ich jetzt eigentlich einen komplett anderen sozialen Umgang oder soziale Kontakte habe wie früher. Es hat sich echt geändert, einmal auf den Kopf gedreht, kann man sagen. Ich habe völlig andere Menschen in meinem engsten Umfeld, die ganz anders ticken wie die meisten Freundinnen und Bekannten, die ich noch von früher habe und die einfach auch passen. Viele von denen sind tatsächlich selbst neurodivergent, haben neurodivergente Kinder und das hat wirklich, also das hat 6-7 Jahre gedauert, dieser komplette Umbruch, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, weil oft ist man ja dann auch so ungeduldig und fragt sich, wann geht's da denn jetzt endlich mal bergaufwärts, wann komme ich da mal voran, wann finde ich endlich mal Leute? Also das einfach nochmal so in dem Thema freundschaftliche Beziehungen, dass man da ja nicht so schnell sofort Ergebnisse erwarten soll, sondern es kann halt auch mal ein bisschen länger dauern. Bei mir hat es einfach 7 Jahre gedauert und jetzt würde ich sagen, habe ich ein richtig schönes, stabiles, soziales Umfeld mit Frauen, die mir total gut tun. Und ja, danach, also nach diesen freundschaftlichen Veränderungen, kam bei uns auch so dieses Beziehungsthema, also Paarbeziehung. Mein Mann und ich haben auch extrem gestruggelt, strugglen immer wieder extrem, weil es wirklich kein Zuckerschlecken ist, so einen Alltag zu leben. Und ich glaube, das verstehen auch wirklich nur Eltern, die selbst so einen Alltag leben. Das kann man von außen nicht nachvollziehen. Dass diese anstrengenden Phasen keine Phasen sind, sondern halt der Status quo. Und dass wir immer maximal gefordert sind, dass wir nie diese Auszeiten, diese Ruhephasen haben. Also wenn wir mal sagen, ja, hey, lass uns mal über die Urlaubsplanung sprechen, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist. Ja, sprechen wir nie über Urlaub. Also dann haben wir einfach de facto keinen Urlaub. Fragt euch jetzt nicht, warum ich das gerade dieses Beispiel nehme. Wir versuchen, wievielte ist heute? Ich guck mal kurz, heute ist bei uns der 13. Mai, wo ich aufzeichne. Und ich glaube, in 2 Wochen starten die Pfingstferien. Wir wollen in den Pfingstferien in den Urlaub. Wir haben noch keinen Urlaub gebucht. So viel dazu. Weil es einfach so viel Wichtiges gibt, so viele To-Dos, der Terminkalender ist so proppevoll und das halt immer. Und dann ist es einfach auch extrem herausfordernd, mit einem neurodivergenten Kind erstmal den ganz eigenen Weg zu finden. Also erstmal herauszufinden, was ist eigentlich mit meinem Kind anders. Dieser Weg ist ja schon mal extrem knüppelhart und bringt viele Paarbeziehungen ja an den Rand des Zerbrechens, beziehungsweise auch zum Zerbrechen. Da habe ich auch mal eine Studie gelesen. Die hat mir eine gute Freundin weitergeschickt. Eine Freundin mit einem besonderen Kind, die inzwischen einfach auch eine super enge Freundin von mir ist. Und die weiß genau, wenn ich jetzt darüber spreche, dass ich sie meine. Wir haben so wenig Kontakt im Alltag. Wir schreiben uns ganz oft so, boah, ey, ich hör mir deine 10-minütige Sprache an, sobald ich Zeit habe und dann never happened. Und dann gehen wir aber einfach auch weiter und schreiben uns wieder und kommen irgendwie selten dazu, mal tief miteinander groß zu reden. Aber es ist so dieses, wir wissen, die andere ist einfach da, wenn es eine Krise gibt und das ist total schön. Und sie hat mir das mal weitergeleitet und gesagt, ich glaube, es sind über 80% der Paare von Kindern mit einer Behinderung, die sich trennen. Und das ist einfach nochmal deutlich mehr als bei Eltern von neurotypischen Kindern, weil diese Paare deutlich mehr Herausforderungen haben. Also erstmal, wenn du so diese klassischen, du denkst, du kriegst jetzt ein Kind und das erziehst du dann so und so und das macht man so und so mit den Kindern und dann merkst du, bei deinem Kind ist einfach alles anders. Und wie gehst du damit um? Jeder Mensch entwickelt andere Strategien dafür. Jeder Mensch ist ja auch anders geprägt. Und für mich war es zum Beispiel, also für mich war das halt so, ich bin super empathisch mit meinem Sohn gewesen. Ich konnte ganz, ganz vieles von ihm nachfühlen, nachvollziehen. Inzwischen weiß ich ja, es liegt daran, dass wir beide neurodivergent sind. Bei meinem Mann war das völlig anders. Der hat das überhaupt nicht gefühlt, gespürt, gesehen, all das, was ich gesehen habe. Und da hatten wir erstmal jahrelang diesen Struggle, wo er meinte, oh, jetzt... Du überinterpretierst ja alles. Du interpretierst in jede Kleinigkeit von unserem Kind irgendwas Übertriebenes rein. Jetzt chill doch mal dein Leben. Lass mal ein bisschen locker alles angehen. So diese und ich war auf der anderen Seite des Extrems und meinte zu ihm, jetzt hör doch mal auf, immer die ganze Zeit zu chillen. Wir müssen handeln. Irgendwas ist hier anders. Ich merk's die ganze Zeit. Meine Alarmsirenen schrillen die ganze Zeit und du siehst es einfach nicht. Also allein das fand ich extrem belastend. Das war eine super belastende Zeit. Wir haben uns einfach gegenseitig nicht verstanden. Er hat gedacht, ich übertreibe komplett und ich habe gedacht, was ist los mit ihm? Warum sieht er das nicht? Und im Grunde waren wir davor, also bevor unser Sohn auf die Welt kam, waren wir so ein harmonisches Dreamteam. Wir haben uns super gut verstanden. Es war locker, leicht. Auch als wir zusammengezogen sind, das Zusammenleben, das war ein einziges Zuckerschlecken. Das war wirklich der rosarote Ponyhof. Und dann kam unser Sohn und es war wie Tag und Nacht. Ich erinnere mich noch an Szenen, wo wir dann wirklich mit so einem Neugeborenen im Wochenbett zu Hause waren, zusammen. Und ich so das Gefühl hatte, mein Mann versteht so überhaupt nicht, was gerade mit mir abgeht und was ich gerade brauche und wie er gerade unterstützen kann, dass ich ihn an die Wand hätte schlagen können. Und da kommt ja auch so dieses Impulsive bei ADHS und ich habe ADHS und ich bin super impulsiv. Da sagt dann der Partner was, da macht der Partner was und du könntest ausrasten. Das war bei uns einfach dann super intensiv und ich habe dann auch im Buch, wartet mal, ich habe ja das Buch gerade hier, auch wegen den Elternstimmen. Genau, da lese ich euch mal kurz was draus vor. Wir ließen den Frust aneinander aus. Unser Umgangston wurde zusehends rauer und Freunde wie Verwandte verfielen immer häufiger in unangenehmes Schweigen, wenn wir nicht einmal mehr die Energie hatten, uns vor ihnen zusammenzureißen. Das klingt übel, wenn ich es so schreibe, und es war übel. Natürlich gab es auch schöne Momente, Glück und Liebe, doch es hielt sich nicht mehr die Balance. Und das war auch so dieses Gefühl, das ich irgendwann hatte. Ne? Also wir waren kein Liebespaar mehr, wir waren ein Elternteam und unsere einzige Aufgabe bestand darin, dieses gemeinsame Baby irgendwie über Wasser zu halten. Also am Leben zu halten klingt so negativ, aber es war halt so dieses, hey, wie kriegen wir unser Kind zufrieden? Wie schaffen wir es, dass das kleine, süße Baby zufrieden ist und nicht so viel weint und dass es dem gut geht? Und wie schaffen wir das in den Nächten, wo einfach alle 20 Minuten das Baby aufwacht und anfängt zu schreien? So, also das ist einfach eine Herausforderung, eine Hürde, von der ich im Nachhinein auch sage, das schafft man, also... Das schaffen nur die wenigsten ohne professionelle Unterstützung. Und die haben wir uns dann auch irgendwann geholt. Wir haben uns zuerst eine Erziehungsberatung geholt, weil wir einfach so gegensätzlich waren in den Ideen, was jetzt helfen könnte. Und mein Mann hatte Ideen, wo ich gesagt habe, nee, no go für mich. Das ist für mich ein rotes Tuch. Das mache ich nicht. Und die Sachen, die ich vorgeschlagen habe, fand er dann wiederum vollkommen absurd und konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Also sind wir irgendwann zu einer Erziehungsberatung gegangen und haben uns da jemanden geholt, war übrigens kostenlos. Also es gibt da verschiedene Organisationen. Ich habe die übrigens auch hinten in meinem Buch, habe ich eine Legende, wo ich nochmal Anlaufstellen niederschreibe, Unterstützungen, Angebote und Informationen, wie man sich halt unterstützen kann oder unterstützen lassen kann. Und da habe ich auch zum Beispiel so Familien- und Erziehungsberatungen reingeschrieben, wie zum Beispiel Caritas. Die machen das nämlich kostenlos und ich weiß gar nicht mehr, ob wir die hatten oder ob wir was anderes hatten. Naja, gibt es auf jeden Fall verschiedene Anlaufstellen und das war so bei uns der erste Weg. Das hat schon mal richtig viel gebracht, auch gegenseitiges Verständnis, so dieses man fühlt sich in den anderen hinein. Wir hatten dann später nochmal insgesamt zweimal eine Paartherapie, aber wirklich kurz, weil das meinem Mann überhaupt nicht getaugt hat. Und ja, tatsächlich, ja, ich fand es so lala. Aber das war eben auch privat bezahlt und richtig teuer. Das muss man dazu sagen, richtig, richtig teuer. Und dann hast du einen ganz anderen Druck dahinter, dass es funktionieren muss. Und dann hatten wir aber nochmal auch wirklich über längere Zeit eine Erziehungsberatung. Und auch die war eben psychologisch ausgebildet. Und ich fand die mega, also vor allem die zweite. Also das lohnt sich wirklich da ein bisschen auch dran zu bleiben und zu gucken, wer passt zu uns, mit wem funktioniert es. Fand ich mega, mega gut, was wir da gelernt haben und auch an Empathie füreinander und miteinander. Ich habe davon einiges in meinem Buch geschrieben. Zum Beispiel also 5 stärkende Grundhaltungen für ein Paar im Alltag, also was uns stärkt, was da meine größten Learnings aus der Erziehungsberatung waren. Ich lese euch jetzt einfach mal die Überschriften vor und wenn euch das interessiert, dann müsst ihr das Buch zur Hand nehmen. Wer das Buch schon hat, ist auf Seite 163, könnt ihr nachher nochmal nachlesen. Und für alle, die es noch nicht haben, in den Shownotes gibt es den Link, wo ihr das Buch kaufen könnt. Gibt es auch überall, wo es Bücher gibt eigentlich. Genau, aber da ist auch ein Direktlink nochmal mit drin. Die 5 stärkenden Grundhaltungen für den Alltag bei Paarbeziehungen ist Nummer 1, kein ungefragter Rat. Oh, super schwierig für uns beide übrigens. Super schwierig, schaffen wir auch nicht immer. Aber ja, ich sollte mir dieses Buch auch selber eigentlich, jeden Tag sollte ich mir hier irgendeine Seite von meinem Buch nochmal selber durchlesen, um mich an all diese Sachen zu erinnern, die echt so viel verändern können, wenn man es durchzieht. Kein ungefragter Rat, genau. Das zweite, ins Mitgefühl gehen. Da habe ich dann später im Buch auch nochmal einen Impuls, wie man das wirklich einmal machen kann. Also das mache ich einmal mit euch, wenn ihr da Bock drauf habt, im Buch. Das dritte ist, dein Streit ist dein Streit. Also dass man sich auch nicht ungefragt in den Konflikt einmischt, den jetzt gerade der andere Elternteil mit einem Kind hat. 4. Punkt, Alleinzeit als Ausgleich. Fand ich auch super spannend, wie wir das gelernt haben. Also ja, Paarzeit ist total wichtig und wertvoll und auch wir machen einmal die Woche tatsächlich eine Date Night. Die ist essentiell für uns, also wirklich super wichtig. Sonst, ja, glaube ich, wäre das auch bei uns schon längst nicht mehr so, wie es jetzt gerade ist. Brauchen wir ganz, ganz dringend. Und gleichzeitig wurde uns eben auch in dieser Erziehungsberatung klar gemacht, ihr braucht auch Zeit für euch selbst, um Dinge zu tun, die euch gut tun, um euren eigenen, um eure eigene Batterie aufzuladen, aber auch um resilienter zu werden, um wieder in eure Balance zu kommen. Also allein Zeit als Ausgleich, wirklich, um das auch für eine gelungene, glückliche Partnerschaft. Das fand ich total spannend, so in dieser Kombination. Und der 5. Punkt, realistische Maßstäbe setzen. Also, dass man ja einfach auch mal guckt, so hey, was ist eigentlich realistisch? Versuche ich jetzt gerade hier das Liebespaar aus dem Hollywood-Romantik-Film nachzumachen? Oder sind wir mal realistisch? Was ist eigentlich unser Alltag? Und wie schlimm ist es wirklich, was jetzt gerade passiert ist? Das finde ich total, total wichtig. Danach schreibe ich auch nochmal 6 Ideen für mehr Harmonie in der Paarbeziehung. Und da picke ich mir nochmal 2 raus, die ich total extrem gut fand. Das eine ist der erste Punkt, die 7-Regel. Alles, was uns über einer 7 auf der Nervskala von 0 bis 10 triggert, wird angesprochen und alles darunter ist nicht der Rede wert. Finde ich ganz, ganz wertvoll. Übrigens auch für mehr Harmonie zwischen Eltern und Kind. Ja, mit dieser 7-Regel. Und das Zweite, was ich super schön finde, sind kleine Gesten im Alltag. Also wir haben immer wieder, machen wir auch nicht dauerhaft, aber immer wieder, drucken wir uns so einen Wochenplan aus, also in klein, legen den uns an den Schreibtisch und dann schauen wir, dass wir mindestens 3-mal in der Woche dem anderen was Gutes tun. Und das kann wirklich eine Kleinigkeit sein. Also, dass man dem anderen einen Kaffee morgens mitmacht, dass man einfach mal vorbeigeht und den anderen umarmt, dass man sich einfach mal random küsst. Ja, all diese Dinge, die eigentlich so normal scheinen, die aber dann in so einem knüppelharten Alltag doch untergehen. Im Buch gehe ich auf diese Paarbeziehungen und auch Familie und Freunde wirklich nochmal viel tiefer ein. Das ist jetzt in der Podcast-Folge ja auch aufgrund der Zeit gar nicht möglich. Aber ich mache dann auch nochmal ein paar Übungen. Es gibt einen mentalen Rollentausch, einen Impuls und aber auch noch das Kapitel »Nicht alle Beziehungen lassen sich retten« und das ist okay. Weil ich wirklich auch von vielen hier aus der Community, aber auch aus meinem eigenen Umfeld immer wieder mitkriege, wie sehr vor allem wir Frauen für die Liebesbeziehung und auch für generell in der Regel alle Beziehungen kämpfen, wie viel wir immer geben, 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 geben. Und wenn da von der anderen Seite einfach nichts kommt oder viel zu wenig kommt, dann ist auch irgendwann mal der Punkt da, wo man sagt, hey, weißt du was? Und jetzt ist auch mal genug. Und in diesem letzten Kapitel war es mir auch einfach wichtig, nochmal Mut zu machen, diesen Schritt dann auch zu gehen und darin dann auch wirklich eine total, also hoffnungsvoll für die Zukunft das zu gestalten. Weil wenn du eine Türe schließt, ne, dann öffnet sich meistens eine andere und das ist dann aber auch die, die viel besser zu dir passt. Ich habe das jetzt so oft in meinem Freundeskreis gesehen, dass sich Paare getrennt haben. Ja, wir sind ja jetzt so Mitte, Ende 30 und die ersten Trennungen sind einfach da. Und diese Freundinnen von mir, die haben alle innerhalb von 2 Jahren neue Partnerschaften gefunden. Und diese Männer, ich hoffe, da hört jetzt kein Ex-Mann von denen zu, aber passen so viel besser. Die sind so, also es ist so ein schönes Match. Und ich dachte, wow, also und die Freundinnen sagen dann auch, wenn ich das damals vor 3 Jahren gewusst hätte, hätte ich mir nicht so schwer getan, mich zu trennen. Also das ist auch nochmal im Buch mit drin, weil ich das einfach wichtig finde, da auch nochmal ehrlich und mutig auch drüber zu sprechen, weil das ist natürlich ein Gedanke, der extrem viel Angst macht und gleichzeitig muss man auch realistisch sein, gerade bei pflegenden Eltern, so einen Familienalltag zu zweit zu wuppen, ist deutlich einfacher, als ihn alleinerziehend zu wuppen, auch das ist klar. Und wenn deine Partnerschaft täglich 60% deiner Energie zieht, weil du dir ständig Gedanken machst, soll ich mich trennen, soll ich bleiben oder boah, mein Mann ist so ein Arsch, dann ist es vielleicht sogar entspannter ohne ihn, weil dann hast du diese 60% für das, was jetzt anfällt, weil du alleine bist. Also, wisst ihr, was ich meine? Und auch hier lese ich nochmal ein paar Elternstimmen vor. Wie hat sich eure Liebesbeziehung seit der Geburt eures besonderen Kindes verändert? Die erste Elternstimme ist leider die, die am allermeisten kam auf diese Frage. Wir haben uns getrennt. Eine andere schreibt, keine Intimität mehr, zu wenig Kommunikation, haben uns getrennt, als das Kind 1,5 Jahre alt war. Die nächste schreibt, Paartherapie und eigene Diagnostik bei beiden Eltern. Von Beziehung zu Eltern-WG schreibt die nächste, unser High-Need-Baby hat uns alles abgefordert, was ging und darüber hinaus. Es gab viele Jobwechsel, einen Hauskauf mit hohem finanziellen Druck, wenig Hilfe von außen. Ich hatte zwischendurch ein Burnout, oh Wunder, und eigentlich wünschen wir uns ein zweites Kind. Aber mit nur 1 bis 2 Mal Sex im Jahr, macht 10 Ausrufezeichen dahinter, keiner Zweisamkeit, keinen Dates, frage ich mich, wie lange können wir noch durchhalten? Denn mehr ist es aktuell nicht. Und die letzte, die ich jetzt noch rauspicke, Vorher haben wir so gut wie nie gestritten, jetzt streiten wir mehrmals täglich. Ach, ich wollte es gerade noch mal eine positive. Finde ich sie? Ich glaube, es gab eine, die positiv war. Aber ja, das ist schon ziemlich niederschmetternd gewesen. Aber ja, das ist halt nun mal ehrlich, was soll man sagen, ne? Und deswegen habe ich dieses Kapitel auch ins Buch nochmal ausführlich reingepackt und wirklich nochmal viele Ideen und Impulse dargegeben, dass wenn man noch Hoffnung hat und wenn man das noch gerade biegen will, dass ihr da einfach Sachen an der Hand habt, mit denen das meiner Meinung nach nochmal eine richtige Chance hat, dass es gut wird. Und der letzte Teil in dieser Folge ist der familiäre Beziehungen-Part. Der kam bei mir tatsächlich auch als letztes, so von diesen ganzen Beziehungsthemen, die sich dann durch die Elternschaft verändert haben. Und war aber, war das vielleicht sogar der schmerzhafteste Teil? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein super sensibler Part, finde ich, weil ich bin ein totaler Familienmensch eigentlich. Ich habe eine große Familie, eine lebendige Familie und ich habe das Gefühl, dass es bei meiner Familie wirklich so war, dass es nur dieses Entweder-Oder gab. Also entweder gab es Familienmitglieder, die sich total auf unsere Seite gestellt haben oder die, das klingt so doof, nee, die total hinter uns standen und die uns immer den Rücken gestärkt haben, sag ich mal so. Oder es gab Familienmitglieder, die total irritiert waren, von denen wir uns mit der Zeit leider total entfremdet haben und mit denen eigentlich normales Miteinander gar nicht mehr so möglich war. Also ich finde ja oft, so ein besonderes Kind ist wie ein Verstärker. Ein besonderes Kind zeigt sehr deutlich oder verstärkt einfach sehr deutlich, was davor vielleicht unterschwellig da war und nie gesagt wurde. Das heißt, wenn es Freundschaften gibt, die immer so, irgendwie finde ich die auch manchmal ganz, ganz schön doof und irgendwie habe ich mich mit der schon auseinandergelebt. Ja, wenn das davor so ein bisschen schon da war, dann kann das sehr wahrscheinlich, wenn du so auch noch ein besonderes Kind hast, danach richtig knallen, weil du die Kapazität nicht mehr hast, das auszutarieren, weil du die Kraft nicht mehr hast, weil du einfach ehrlicher bist, weil du die Nerven nicht mehr hast. Und ich glaube, so ist es bei allen Beziehungen. Und bei diesen familiären Beziehungen waren es auch wirklich die Leute, bei denen ich schon immer das Gefühl hatte, so irgendwie, wir verstehen uns nicht so oder wir sind nicht auf einer Wellenlänge oder wir werden nicht warm miteinander. Das waren auch die, die dann die, in meinen Augen, es ist jetzt auch wirklich hier nur meine Sicht, die ich teile, die krassesten Sachen gesagt haben, die mich mit ihren Aussagen krass vor den Kopf gestoßen haben, die dann auch wirklich mit diesen Aussagen daherkommen, die man, also die ich jetzt auf Instagram an einem Fort irgendwie teile, wo ich sage, hey, so reden wir bitte nicht miteinander und das sagen wir bitte nicht. Also auch so dieses, ja, da muss man einfach mal härter durchgreifen, da muss man jetzt einfach mal konsequenter sein, sowas gäbe es ja bei mir nicht. Oder auch diese missbilligenden Gesten, ne? So wenn du dann auf der Familienfeier bist und dann wirst du einfach nur die ganze Zeit beäugt und du merkst schon, ja, das spürst es indirekt. Da, wenn du, sobald du diese Familienfeier verlässt, wird das Gesprächsthema der Runde sein oder so. Und das ist für mich inzwischen wirklich auch nochmal so eine Chance, dass du ganz ehrlich auf deine ganzen Beziehungen schaust und da irgendwie nochmal so einen Frühjahrsputz machst. Und diese Menschen, die in deinem Umfeld sind, weil sie halt einfach da sind und die dir eigentlich schon lange nicht mehr gut tun oder vielleicht auch noch nie gut getan haben, dass du die jetzt, wo es vielleicht wirklich solche Eskapaden gibt, wo du denkst, wow, hat er nicht gesagt oder hat sie nicht gesagt, dass du die einfach gehen lässt, sage ich mal. Dass du so innerlich das ist so eine Übung aus der Yoga-Praxis, aus der Achtsamkeitspraxis, dass man sich so mal die Augen schließt und sich mit jeder Person, mit der man eine Verbindung hat, so vorstellt, dass die so mit einer Schnur mit dir verbunden ist. Und dass du dann in Gedanken bei diesen Menschen, wo du merkst, nee, also da spüre ich nur noch Widerstand, da macht alles zu, wenn ich an die denke, ich werde wütend, ich kriege direkt einen Kloß im Hals. Und dann kannst du auch mental einfach diese Schnur kappen und diese Person ziehen lassen. Und manchmal gibt es dann dazu auch ein Gespräch, manchmal auch gar nicht. Ne? Manches kann ja dann auch einfach, auch bei Freundschaften, kann es ja dann auch einfach so sich auseinanderleben. Und das ist, ich weiß, es ist sehr schmerzhaft und da gibt es bestimmt auch ganz schmerzhafte Prozesse, die einem wehtun, gerade wenn das enge Familienmitglieder sind. Und gleichzeitig ist das wirklich eine Möglichkeit, echter, authentischer zu leben, sich zu behaupten, auch zu zeigen, hey, ich bin jetzt erwachsen. Ich bin nicht mehr die kleine Isa von damals, die 6 Jahre alt war und so war und so, sondern ich bin jetzt selbst Mama und ich darf jetzt selbst auch sagen, ich mache das anders. Und wenn dir das nicht passt, dann musst du damit klarkommen. Das ist nicht mein Problem, wenn du damit ein Problem hast, wie ich mein Kind erziehe. Ich habe auch noch einige Elternstimmen zum Thema Veränderung in familiären Beziehungen im Buch drin. Da lese ich auch noch ein paar vor. Also eine hat geschrieben, die Beziehung zu meiner Mama hat sich intensiviert. Bei allen anderen ist eher das Gegenteil eingetreten. Ich habe viel innere Kindarbeit gemacht. Mit den Erkenntnissen, die ich daraus gewann, bin ich total gewachsen und konnte meine Familie recht einfach aussieben, weil mir klar war, wer uns gut tut und wer nicht, hat eine andere geschrieben. Und dann gab es auch noch einen total schönen Kommentar von einer, die schrieb, unser Verhältnis zur Familie hat sich nur zum Guten verändert. Wir haben viel mehr Kontakt, weil das Interesse an unserem Kind groß ist. Das freut mich sehr. Das fand ich auch total schön. Und ich möchte eben auch nochmal betonen, dass wir ja oft den Fokus ganz automatisch auf das Negative setzen, weil wir ja auch einfach so gepolt sind von unserem Gehirn aus der Steinzeit, dass wir nach Gefahren unsere Umgebung abscannen. Und ich finde es wichtig, sich da nochmal bewusst zu machen, hey, wie ist es denn wirklich, wenn ich auf einer Familienfeier bin oder wenn es um meine Familie geht? Ist da wirklich der Großteil doof und versteht uns nicht? Oder ist es vielleicht wirklich nur eine Person oder zwei oder ne, so? Und ich mache das aber für mich zu einem super großen Ding. Und versucht mal wirklich zu gucken, wo sind denn die, die uns die Hand entgegenstrecken? Wo sind die, die uns gut gesonnen sind? Und versucht euch auf die zu konzentrieren, also dahin sollte die Aufmerksamkeit gehen, dahin sollte die Energie gehen und mit Leuten, die euch die Energie wegziehen, die es einfach nicht lernen wollen, die vielleicht auch nicht offen sind für ein klärendes Gespräch oder sich einzulesen, sich dazu zu lernen vielleicht auch. Ja, sorry, aber das ist dann auch so wie in der Paarbeziehung. Also irgendwann ist ja dann auch mal gut und dann darfst du deine Energie auch für was benutzen, das Früchte trägt und das dich irgendwie voranbringt. Und da teile ich aus dem Buch noch einen Impuls mit dir, aus diesem Kapitel mit familiären Beziehungen. Das ist ein Impuls, den du machen kannst. Und ich versuche das mal zu erzählen, wie das geht. Und im Buch kannst du es natürlich nachlesen. Seite 176, wenn du das Buch hast. Also nimm ein Blatt Papier und zeichne einen großen runden Kreis. In die Mitte schreibst du deine Kernfamilie, also dich, Kind, Kinder, Partner, Partnerin, wenn vorhanden. Und dann überlegst du, wer aus deiner Familie oder aus eurer Familie steht euch wirklich nah, wer unterstützt, wer hört zu, wer stärkt euch. Diese Menschen platzierst du in einem zweiten Kreis, ganz nah, der sich um euren Kernkreis mit der Familie schließt. Das kannst du auch einfach in Gedanken mal machen. Ich finde, auch da ist es schon sehr erkenntnisreich. Und wer dir manchmal Energie raubt, aber auch gute Momente schenkt, kommt in einen weiteren Kreis, ein bisschen weiter entfernt um euch herum. Wer dich regelmäßig verletzt, nicht respektiert oder immer wieder Grenzen überschreitet, kommt in den äußersten Kreis und gerne auch mit ein bisschen Abstand. Und dann schaust du dir dieses Bild einfach mal an und bewertest ganz objektiv, wo die meisten Menschen sind. Und ob vielleicht mehr Menschen in dem engeren Kreis sind, als du im Alltag wahrnimmst. Und vielleicht siehst du ja auch durch dieses Aufmalen, egal ob es jetzt innerlich ist oder wirklich auf einem Blatt Papier, also mir hilft es immer extrem, das wirklich auf ein Blatt Papier zu machen. Ich weiß, da ist oft der innere Schweinehund groß und gleichzeitig ist das wirklich was, das was verändert. Und wenn du dann siehst, okay, da sind echt einige Menschen in diesem äußersten Kreis, dann ist das vielleicht ja auch für dich eine wertvolle Erkenntnis. Und zu Beginn dieses Kapitels habe ich auch ein Zitat reingeschrieben. Wartet mal, ich muss nochmal nachschauen, von wem das stammte. Ich bin ja so schlecht mit Namen. Den kann ich mir so wahnsinnig schlecht merken. Jerzy Gregorek heißt der Zitatgeber. Und der hat gesagt, hard choices, easy life. Easy choices, hard life. Und das finde ich so einen schönen Abschluss zu diesem Kapitel, wollte ich schon sagen, zu dieser Podcast-Folge, weil das finde ich so wahr. Und ich weiß, es ist so schwer. Also schwere Entscheidungen, einfaches Leben, einfache Entscheidungen, schweres Leben. Und es ist verdammt schwer, bestimmte enge, wichtige Menschen dann auch gehen zu lassen, mental diese Verbindung abzukappen. Und danach hast du aber vielleicht einfach ein viel einfacheres, schöneres, authentischeres, stressfreieres Leben. Und dann fokussierst du dich auf die Menschen, die da sind oder guckst, wo willst du hin? Welche Menschen suchst du in deinem Umfeld? Ich habe auch ein Kapitel im Buch, wie du dein eigenes Dorf aufbaust und wer und was in diesem Dorf alles sein kann, wie du da hinkommst. Auch das habe ich im Buch nochmal beschrieben. Also es gibt Wege und es gibt da Lösungen, dass man wirklich, es dauert vielleicht ein paar Jahre, wenn man jetzt bei Null nochmal anfängt, irgendwie zu sagen, hey, ich merke, da ist irgendwie gerade gar nicht so, wie ich es mir wünsche. Und ich möchte euch einfach sagen, das ist nicht so hoffnungslos und ich weiß, dass es super schwer ist und super hart ist und super schmerzhaft, wenn da Menschen, ja, wenn du plötzlich auch merkst, dass Menschen vielleicht dein eigenes Kind ablehnen, die du sehr liebst. Das ist verdammt hart und das darf auch hart sein und da darf man dann auch mal drum trauern. Also das soll jetzt auch nicht heißen, so dass du jetzt mental sagst, okay, ich schnibbel dich jetzt da ab und dann, ciao, denke ich nicht mehr drüber nach. Sondern du darfst dann auch traurig sein und diese Emotionen spüren. Und gleichzeitig will ich einfach auch Mut und Motivation schaffen, da den Weg zu gehen und zu sagen, hey, am Ende wird's dann aber gut. Hard choices, easy life. Easy choices, hard life eben. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, diese Folge hat euch gut getan, ihr habt euch verstanden und gesehen gefühlt. Ich bin mir sicher, dass ihr vieles total nachvollziehen könnt, auch wenn ich jetzt nicht so ins Detail gegangen bin. Im Buch gehe ich ins Detail. Ja, da bin ich auch wirklich bei, ja, naja, ist ja so, also ja, das Buch kann ja, das kann sich ja jeder kaufen oder halt auch nicht kaufen. Bei manchen denke ich mir so, oh, wenn die das jetzt lesen würden, dann würden die genau wissen, dass ich sie meine. Aber das sind wahrscheinlich auch genau die Menschen, die es dann nicht lesen. Und das ist auch okay. In diesem Sinne, habe ich das gerade schon gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Gönnt euch was. Gönnt euch vielleicht sogar mein neues Buch, Anders glücklich. Kostet 18 €. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder im neuen Aha-Moment. Das ist ja kurz und knackig erklärt und dadurch dann auch hoffentlich auf Dauer tief entlastet. Ist ja mein neues Kurzformat, das jeden Mittwoch erscheint. Und ansonsten auch wieder am Sonntag zu einer ganz regulären Hi Baby Podcast Folge. Alles Liebe, eure Isa.